Situation, bevor es sinnlich weitergeht. Und ich möchte auch dafür beten, dass die Predigt dann jetzt was ist, was wirklich in unser Herz reinkommt, nach aller Lautstärke. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier mitten unter uns bist. Du hast das versprochen und wir glauben daran, dass es stimmt. Wir vertrauen darauf. Wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst, auch wenn wir das vielleicht noch nie erlebt haben, auch wenn wir überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie das sein soll. Ich danke dir, dass wir heute über eine Person erfahren, die einfach durch eine göttliche Weisung was erfahren hat, was sie von Menschen niemals geglaubt hätte. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die guten Ohren gibst, dass wir hören, was du sagst, und dass du uns den Mut gibst, dem zu vertrauen, was du in unser Leben reinsprichst. Bitte segne den Thorsten bei dem, was er sagt, und segne unser Hören und unser Tun. Amen.
So, ich bin dann dafür, dass wir die Band bis morgen mal ganz kurz umtopfen in himmlische Heerscharen, wie die heute aufgedreht haben. Ja, Weihnachten steht sichtlich vor der Tür. Und ich hoffe mal für uns alle, dass alle total wichtigen Vorbereitungen hoffentlich jetzt auch bei uns allen erledigt sind, so wie Geschenke einkaufen, planen und einkaufen, was man sich so über die Festtage einzuverleiben gedenkt, alle Arbeit abgelegt. Also bei mir ist es Gott sei Dank auch so der Fall. Seit Freitagabend um 2:30 habe ich dann meine Kanzlei zugemacht und seit gestern war ich zu Hause und seit heute Morgen um 3:30 habe ich auch diese Predigt zu Ende gestellt. Also kurzum, es ist kurz vor Weihnachten und wie sieht es bei euch eigentlich so aus? Kurze Umfrage, wer hat schon alles erledigt, wer kann sich zurücklehnen und kann jetzt Weihnachten genießen, mal kurz melden? Okay, sind noch gar nicht so viele, also allen anderen viel Glück bis morgen. Einen Tag haben die Geschäfte ja noch auf und einen Tag hat man ja auch noch Zeit, ein bisschen runterzufahren. Aber ich nehme mal einmal an, dass ihr alle so ziemlich genau wisst, was ihr die nächsten 3 Tage zu erwarten habt. Denn so erfreulicherweise ist in Deutschland ja in der Regel Weihnachten Fest der Familie, also nicht unbedingt so keine wilden Partys. Ich habe vor 2 Tagen auf Deutschlandradio Kultur einen kleinen Bericht gehört, dass jetzt in China Weihnachten auch total modisch ist. Und da ist es so ein Jugendfest, da gibt es auch Weihnachtsmärkte und dann gibt es so Weihnachtslieder auf Techno-Basis und die Jugendlichen feiern, betrinken sich und wissen zwar gar nicht, was Weihnachten ist, aber finden es irgendwie cool. Hochinteressant. Aber in Deutschland ist das nicht so. In Deutschland gibt es keine wilden Partys, in der Regel kein Ziehen durch die Kneipen, also wenn man vielleicht einsam ist und nicht so richtig mehr Familie hat und nicht mehr so richtig weiß, was man machen soll an dem Abend. Aber ansonsten gibt es Festtagsmenü, Kerzenschein, Lichterbaum, Süßigkeiten und Geschenke. So Seele baumeln lassen im Kreise bekannter Menschen, die sich alle was Gutes tun wollen gegenseitig. Und für uns ist es eigentlich so ein bisschen undenkbar, dass es Weihnachten gar nicht gibt. Ja, schon mal drüber nachgedacht? Weihnachten ist so selbstverständlich, wird jeder von uns mit groß als Kind so. Und undenkbar eigentlich eine Zeit, wo es Weihnachten noch gar nicht gab. Ne? Aber genau in die Zeit beamt uns jetzt heute das letzte Thema unserer letzten Predigtreihe in diesem Jahr unmittelbar in die Zeit vor Weihnachten hinein. Das ist sozusagen das Präludium, um es musikalisch auszudrücken, oder die Präambel, das Intro zur Weihnachtsgeschichte, von dem wir heute erfahren. Denn Weihnachten feiern wir eigentlich ja nicht irgendwie so ein lustiges chinesisches Fest mit Technomusik, sondern eigentlich feiern wir ja die Geburt von Jesus Christus. Und auch wenn man das mal so an einem Adventssamstag im Mediamarkt mal ganz schnell vergessen kann, wenn man so an den Flachbildscheiben vorbeiläuft, die man jetzt alle so braucht, es sei denn, da läuft gerade mal ein Sandalenfilm und also man kann es mal schnell vergessen. Aber es geht um Jesu Geburt. Und was braucht man für eine Geburt? Richtig, man braucht erstmal eine Mutter. Normalerweise, dann braucht man eigentlich auch einen Vater und üblicherweise braucht man auch so einen biologischen Vorgang dazu, den man häufiger dann später auf diesen Flachbildschirmen sieht als Sandalenfilme. Deswegen ist etwas ungewohnt, die tatsächliche Geschichte dieser Mutter, um die es heute geht, das ist eine junge Frau namens Maria aus Nazareth in Galiläa. Und das lesen wir mal gemeinsam. Das Bild, was wir da sehen, ist die Maria, wie sich Pasolini, der Filmemacher Pasolini, sich vorgestellt hat und in seinem Film umgesetzt hat. Die Geschichte lesen wir in Lukas, im Lukas-Evangelium, 1. Kapitel, Verse 26 bis 38. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Soweit also diese Geschichte von dem Engelbesuch bei Maria. Und ich möchte einfach mal jetzt gemeinsam mit euch die Frage stellen, wer war eigentlich diese Maria, von der wir da hören, der diese Geschichte passiert? Und aus dem Text aus dem Evangelium fallen so ein paar Stichworte auf. Es wird erstmal betont, dass sie eine Jungfrau war. Wird sehr gleich im Intro gleich betont. Und heute ist es nicht unbedingt das erste Wort, mit dem man eine junge Frau charakterisieren würde. Ein bisschen unmodern, damit anzufangen zu sagen, sie ist eine Jungfrau. Und in dieser Geschichte hat es aber anscheinend eine besondere Bedeutung, diesen Umstand besonders zu erwähnen. Und diese Jungfrau war verlobt mit einem Josef, wird dann nur namentlich benannt, von dem weiß man auch ansonsten eigentlich durch die Evangelien gar nicht so wahnsinnig viel, außer dass er ein Handwerker war und dass er ein guter, netter Mann war. Dazu später nochmal ein bisschen mehr. Und dann erfahren wir von der Maria, dass sie eigentlich ein Mädchen aus der Provinz ist. Hier geht es darum, Galiläa, das ist schon die nordöstlichste Provinz von dem damaligen Palästina, in dem diese Geschichte hier spielt, am Beginn des ersten Jahrtausends. Und Galiläa und Nazareth, das sind nicht Jerusalem und auch nicht Rom. Also bei uns wäre sowas wie Nazareth so ein kleines Dörfchen in MacPom vielleicht, so vom Vergleich her. Da findet also diese doch relativ unglaubliche Geschichte statt. Und das Ganze ist auch so in einer Atmosphäre, wo man doch denken müsste, diese Maria war wohl keine besonders herausgestellte, keine reiche Person, nicht mal eine reiche Kauffrau oder sowas, sondern eher eine arme Frau, eine, die in sehr bescheidenen Verhältnissen lebte. Das kommt dann ja auch ein bisschen in dem raus, was wir uns alle schon morgen freuen zu hören, diese schöne Geschichte von dem Ehepaar, was durch die Gegend zieht und nicht mal mehr eine Herberge bekommt und eben doch sehr bescheiden eben dort durch die Gegend zieht. Ja, aber wie sollen wir uns jetzt Maria dann eigentlich vorstellen? Also versuchen wir es einfach mal, uns diesem Wesen dieser Frau ein bisschen anzunähern, sie ein bisschen zu erfassen. Ich habe mal ein Bild ausgesucht, so ein Bild, wie man es so kennt. Das ist auch ein Bild, was jetzt diese Szene wiedergibt. Rechts ist der Engel Gabriel und links sieht man Maria mit einem aufgeschlagenen Buch. Bücher gab es damals noch nicht, nebenbei gesagt. Aber das ist so, was man relativ häufig sieht, wenn man so durch die Museen Europas wandelt. Und dazu ein kleines Gedicht. Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria, lieblich ausgedrückt. Doch keins von allen kann dich schildern, wie meine Seele dich erblickt. Das ist nicht aus der Bibel, das ist von dem deutschen romantischen Dichter Novalis und sowas kann nur ein deutscher Romantiker schreiben. Also sehr, sehr verklärend ausgedrückt, sehr schön. Meine Frau sagt, merkte vorhin noch an, Novalis, der war auf der Suche nach der blauen Blume in der Poesie, ein wenig ein durchgeknallter deutscher Dichter. Aber ja, wie erblickt denn meine Seele Maria? Wie stelle ich mir denn Maria eigentlich so aufgrund meiner christlichen Erziehung und den ganzen Gemälden und Skulpturen, die ich in europäischen Museen gesehen habe und den Liedern, die man so kennt und den Musikstücken, die es von ihr gibt, über sie gibt, Ave Maria von zahlreichen großen Komponisten vertont und den Wallfahrtsorten, die es gibt allenthalben und den Kirchenbildern, die man sieht vor. Jetzt versuche ich uns mal ein bisschen runterzubringen, weg von diesem Bild, von dem, was wir oft so sehen, diese Bilder, die nicht so ganz stimmen können. Maria hat wahrscheinlich nicht so ein weißes Gesicht und so schöne rote Wängchen gehabt und wahrscheinlich auch keine roten Haare, sondern das ist wahrscheinlich mehr so eine Fürstentochter des 15. Jahrhunderts. Und auch dieses Interieur und auch das Buch sind etwas, was wohl nicht mit der Zeit übereinstimmen kann, von der wir hier reden. Wenn wir uns diese Geschichte anhören und wenn wir dann diesen Kontext bedenken, Palästina, so am Anfang des ersten Jahrtausends, da sind Frauen, haben da sehr jung geheiratet. Vielleicht mit 14, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Und also muss Maria ein sehr junges Mädchen aus dem Orient gewesen sein. Vielleicht eben mal gerade 14 Jahre alt. Und da habe ich ein ganz schreckliches Bild rausgesucht. Das kennen vielleicht ein paar Leute von euch schon. Das ist ein reales Bild. Das ist ein Hochzeitspaar aus Afghanistan. Ist in ein UNICEF-Foto des Jahres geworden. Links der Mann ist um die 40, rechts das Mädchen ist 11, glaube ich, habe ich gelesen. Und das ist also eine reale Hochzeit. Die Eltern haben dieses, da gibt es dann so ein Brautgeld und so, und die Eltern haben dieses Mädchen dann dementsprechend diesen Bräutigam halt verkauft. Ich nehme mal an, also Maria war vielleicht in dem Alter, wie wir es dort sehen. Das war nicht eine reife Frau, so als ihr diese Geschichte hier widerfahren ist, sondern eine junge Frau. Maria war auch wohl auch eine Frau aus einfachen Verhältnissen. Und wenn sie heute leben würde, dann würde sie vielleicht ein bisschen so aussehen wie auf dem nächsten Bild, was wir sehen, wie diese einfache junge Frau da auf der linken Seite. Man gebe bei Google mal Israel und junge Frau ein, da kam dann die junge Dame. Deswegen nehme ich mal an, dass das richtig ist, dass das irgendwo in Israel eine junge Dame ist, die halt so angezogen ist, wie wir heute so größtenteils alle so als junge Leute dann eben angezogen wären. Halt eine Jeans und so ein Dings und so freundliche Gesicht, weiße Turnschuhe. Ja? Und dem gegenüber steht so ein bisschen dieses klassische Marienbild, was wir daneben sehen halt. Ne? Also ich würde mal eher denken, wenn ich mich zurückversetzen würde, 2000 Jahre, würde ich mehr denken, so dass Maria heute ein bisschen mehr so aussehen würde wie die linke Person, als wie die rechte Person. So dieses mit lauter Schmuckstücken, mit Edelsteinen besetzte Dämchen, was dann dort also so ganz erhaben das Kinde hält. Das ist, kommt nicht so aus diesem Text nicht so heraus. Dann halten wir doch mal ein bisschen umgekehrt im Ausschlussprinzip fest. Ausschlussprinzip, wer wird Millionärgucker, wissen jetzt, was ich meine, das und das kann es ja nicht sein und so, ne? Halten wir mal fest, was wir alles nicht über Maria wissen. Erstmal ganz entscheidend, wir wissen überhaupt nicht, wie Maria aussah. Steht nicht mal was von Haarfarbe im Evangelium drin. Und andere Quellen haben wir nicht so richtig darüber. Wir wissen auch nicht so ganz genau ihr Alter. Wir können mutmaßen, dass sie, wenn sie da mit jemandem verlobt war, dass man da mit 25 war man da weg vom Fenster. Also wenn überhaupt, wahrscheinlich war man schon mit 15 weg vom Fenster, also man muss wohl davon ausgehen, dass Maria sehr, sehr jung war. Wie genau, weiß man nicht. Wir wissen auch nicht, wann sie starb, wir wissen auch nicht, wo sie starb. Da gibt es lustige Legenden, dass sie später in Ephesus mit dem Jünger Johannes gestorben sein soll oder vielleicht in Jerusalem und überall gibt es auch dann so Gedenkstätten, aber man weiß es nicht genau. Es wird auch nirgendwo erzählt. Und wir wissen eigentlich nicht mal genau, was sie so mochte, was sie für Vorlieben hatte. Und wir wissen auch nicht ganz genau, da mögen sich jetzt die Theologen drüber streiten, unser Papst sagt, der hat gesagt, das weiß man nicht so ganz genau, da sind so Kinder erwähnt im Evangelium, ob es da noch mehr Kinder von Maria gab. Anschließend ist ein bisschen streitig, ich weiß es nicht, ich bin kein Theologe. Man weiß es auf jeden Fall nicht ganz genau so, wie das alles so vonstatten ging. Also ob Jesus ein Einzelkind war oder ob da noch ein paar Geschwister kamen. Im Evangelium liest es sich so, als wenn noch mehr Kinder da waren, aber ich bin kein Theologe. Also wir wissen nicht genau eben, wo sie starb und wo sie begraben wurde. Und wir wissen auch nichts über ihre wesentlichen Charaktereigenschaften. Wenn wir das alles zusammenfassen, dann müssen wir eigentlich festhalten, dass wir eigentlich so gar nicht viel Besonderes über Maria wissen. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Ich glaube, jetzt habe ich gerade einen falschen Zettel erwischt. Nee, ist richtig. Also wir wissen, ich muss nochmal ansetzen, wir wissen also gar nicht so ganz viel Genaueres über Maria und müssen deswegen mal versuchen, uns über die Frage an Maria anzunähern, was Maria denn dann eigentlich zu einer besonderen Frau macht. Was ist eigentlich der Grund, warum Maria bis heute im Ansehen der Christenheit so groß dasteht? Und diese Frage ließe sich auf zweierlei Art und Weise beantworten. Die eine Antwort wäre, dass man sich Maria darüber annähert, das, was Menschen zu ihr hinzieht, anzuschauen. Und da finden sich viele Stimmen, die sagen, Gott ist ein bisschen fern und Maria ist so was Menschliches. Maria ist so eine mütterliche Figur, an die wir uns gerne wenden wollen. Das ist auch etwas, was man zum Beispiel jetzt bei Josef Ratzinger in seinen Werken so ab und an mal wiederfindet, dass er betont, es gab zum Beispiel Missionen in Südamerika und die Südamerikaner sind ein bisschen blöd missioniert worden. Da kamen die Spanier, waren gewalttätig. Und dann letztendlich haben die Südamerikaner eigentlich erst über diese Marienfiguren ein bisschen Zugang zum Christentum bekommen und fanden das dann unheimlich toll. Und zum Beispiel sagt Josef Ratzinger, wenn es Maria nicht geben würde, wenn es diesen Zugang über Maria nicht geben würde, dann hätten die Südamerikaner auch nicht den Zugang zum Sohn, so Jesus Christus, gefunden. Also viele sagen, die Mutterfigur ist mir ein bisschen näher als Gott, der ein bisschen weiter weg steht. Und deswegen auch so diese Nähe, die dann darüber, diese menschliche Nähe, die vielleicht darüber verbunden ist halt. Und dann schließlich, was wir auch immer mitbekommen halt, Maria als Wunderfigur, habe ich auch mal zwei Bilder mitgebracht, die auf der nächsten Folie kommen. Das auf der linken Seite ist die schwarze Madonna von Częstochowa aus dem polnischen Wallfahrtsort, also ein sehr beliebter Wallfahrtsort. Die Polen sind ja sowieso Maria sehr zugeneigt und das ist also ein Ort, an dem viele Polen dort gerne bei Maria ihr Herz ausschütten möchten. Auf der rechten Seite sieht man Lourdes. Auch ein Wallfahrtsort, wo eine junge Frau eine Marienerscheinung gehabt hat und wo dann danach eine Quelle gesprudelt ist. Und das ist also auch eine Art und Weise, wie wir Maria erleben und was Leute zu ihr hinzieht, weil viele Leute denken, es liegt vielleicht ein besonderer Segen da drin, dass man sich irgendwie Maria zuwendet und vielleicht auch Bitten an Maria richtet. Ja, die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, sich mal an Maria anzunähern und zu schauen, was Maria zu einer besonderen Frau macht, ist ihre eigene Reaktion auf Gottes Wort in dieser Stelle im Lukas-Evangelium. Und da muss man einfach festhalten, wenn man sich diese Geschichte vor Augen hält, die wir vorhin gemeinsam gelesen haben, dann kann man als Einleitung nur mal sagen, ein krasser Tag im Leben eines Teenagers. 14 Jahre. Da kommt ein Engel herein. Und dieser Engel sagt nicht Hallo oder sowas oder Hallo Maria, wie geht's dir? Sondern er sagt, Begnadete und der Herr ist mit dir. Und dann eröffnet ihr anschließend, dass sie schwanger wird und zwar mit einem Sohn, der König werden soll. Und nicht irgendein König, sondern eine Übergestalt, von der die Rede ist, dass der auf ewig das Reich Jakobs und so weiter da weiterführen wird und dass kein Tod und so weiter sein wird. Und dann die nicht ganz unheikle Geschichte, nicht Josef soll der Vater sein, sondern da ist was von Heiligen Geist und überschatten die Rede. Und dann ist das alles auch noch Gottes Sohn. Und da würde ich mir die Frage stellen, wie würdest du bei der Geschichte wohl reagieren, wenn man sich die nächste Folie anguckt? Also, wie würdest du reagieren? Und da machen wir uns nochmal eine kurze Situationsbestimmung über diesen Gemütszustand dieser unverheirateten, ungebildeten, vielleicht circa 14 Jahre alten Teenagerin, der das gerade alles passiert. Ihre Aufgabe ist, die ihr der Engel da sagt. Sie soll schwanger werden, das geht ja noch. Das lässt sich ja noch machen. Aber kurz vor ihrer eigenen Ehe, da steht drin, sie war da einem Josef anvertraut, das bedeutet, sie war verlobt und das bedeutet halt, das ist nicht mehr allzu hin bis zu einer Hochzeit, aber sie soll nicht schwanger von Josef werden, sondern auf eine mystische Art und Weise schwanger werden, so über Schatten und sowas in der Richtung. Und das Ganze jetzt auch noch in einer Zeit, in der eine Frau ohnehin in der Gesellschaft fast nichts galt und dann außerehelich schwanger werden in dieser Zeit nicht nur ein Tabu war, wie es vielleicht heute fast noch so ist. Ich weiß gar nicht, heute ist das ja eigentlich alles gar kein Problem mehr, aber vielleicht vor 50 Jahren sah die Welt dann auch noch ganz anders aus in Deutschland, aber heute, naja, okay, ne, dann heiratet man später mal und guckt mal, was da ist. Aber damals war das nicht nur ein Tabu, damals war das eine moralische und wirtschaftliche Katastrophe. Diese Frau musste mit den schlimmsten Dingen rechnen, die da passieren sollten. Jetzt mal ehrlich so an die Frauen jetzt im Saal gerichtet, mal ehrlich, liebe jungen Frauen, würdet ihr das im Vertrauen durchziehen, diese Geschichte, wenn dann nachher ein Engel kommt und euch diese Sache erzählt? Oder würdet ihr nicht vielleicht ein wenig Bedenken anmelden? Und jetzt die jungen Männer, bevor ich die vergesse, wenn euch eure Freundin morgen früh diese Geschichte auftischen würde, würdet ihr dann in ähnlicher Art und Weise reagieren, wie der Josef das tut? Und jetzt muss ich sagen, am allerschönsten ist diese Geschichte in der Volksbibel beschrieben. Aus der muss ich jetzt mal eben zitieren. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was die Volksbibel ist. Die Volksbibel hat ein junger deutscher Mann geschrieben, der so aus dem Umfeld der Jesus Freaks kommt und der hat gesagt, wir müssen mal so eine Bibel in Deutschland machen, die die Umgangssprache berücksichtigt. Das ist jetzt nicht eine wortwörtliche Übertragung, so wie nicht eine wortwörtliche Übersetzung, sondern es ist mehr so eine sinngemäße Übertragung in sehr moderner Sprache. Und aus der möchte ich jetzt mal die Geschichte, das ist meine Lieblingspassage aus der Volksbibel, die Josef betrifft, vorlesen. Das ist am Anfang vom Matthäus-Evangelium. Und das sind die Verse Matthäus 1, 18 bis 25. Und jetzt sage ich euch, also das ist jetzt wirklich so ein bisschen modern übersetzt, ne? Dass ihr wisst, was jetzt kommt. So, und jetzt kommt, wie der Sohn von Gott ein Mensch wurde. Seine Mutter Maria war mit einem Typen, der den Namen Josef hatte, verlobt. Obwohl sie noch nicht verheiratet waren und keinen Sex hatten, war Maria plötzlich schwanger. Und zwar hatte der Geist, der von Gott kommt, dafür gesorgt. Er hatte sie auf übernatürliche Weise schwanger gemacht. Als Josef das mitbekam, musste er erst mal nachdenken. Eigentlich wollte er sofort mit ihr Schluss machen, aber auf der anderen Seite konnte er das auch nicht antun. Das wäre zu peinlich für Maria gewesen. Er machte sich voll den Kopf darüber, als er plötzlich im Traum einen Engel sah, der ihm sagte, Josef, ja, ich meine genau dich, du musst keinen Schiss haben, Maria zu heiraten. Das Baby, was sie bekommen wird, hat ihr Gott geschenkt. sie wird einen Jungen bekommen, den musst du unbedingt Jesus nennen. Jesus heißt übersetzt Retter, denn er wird seine Leute aus der Falle rausholen, in der sie stecken durch alles, was sie in ihrem Leben verbockt haben. Das alles passierte, damit die alten Propheten Recht behalten mit ihrer Ansage. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, den wird man Immanuel nennen, das bedeutet Gott ist bei uns. Als Jesus wieder aufwachte, tat er genau das, was der Engel ihm gesagt hatte und heiratete Maria. Maria und er aber schliefen nicht miteinander, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Ist ein bisschen lustig neudeutsch ausgedrückt, aber es trifft den Kern der Sache, deswegen mag ich diese Übersetzung nämlich gerne. Da muss Josef erstmal kurz drüber nachdenken über die Geschichte. Und ich glaube, ich müsste auch mal ein bisschen kurz drüber nachdenken. Und jetzt, wie reagiert denn Maria auf diese schier unglaubliche Ansage, um mal im Volksbibeldeutsch zu bleiben? Marias Reaktion ist, sie sagt wortwörtlich, vielleicht ist auch das so eine moderne Maria, wie man sich vielleicht irgendwo in Asien heute vorstellen kann. Sie sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und warum ist diese Reaktion von Maria bemerkenswert? Aus dieser Reaktion spricht erstmal, dass sie trotz dieser doch irgendwie ein bisschen möglichen, also unmöglichen, merkwürdigen Umstände mit Engelpräsenz und merkwürdigen Botschaften von überschattet werden und so weiter gefasst bleibt und keine Furcht hat oder ihre Furcht zumindest unter Kontrolle bekommt. Und sie zeigt an dieser Stelle ein geradezu naives Vertrauen in ihrer Reaktion. Und was noch viel interessanter ist, ihr stellt euch mal vor, da kommt ein Engel Gottes und erzählt euch so eine Geschichte. Und da werden manche vielleicht denken, toll, das ist meine Chance, aufzusteigen im internationalen christlichen Gewerbe und jetzt mal so eine richtig prädestinierte Rolle zu bekommen. Und daraus, von so einer Haltung sieht man an dieser Stelle überhaupt nichts. Aus ihren Worten spricht überhaupt gar keinen Geltungsdrang, sondern sie redet von sich als Magd, also als einer einfachen Dienerin Gottes, einer Dienstbotin, einer Knechtin, würde man so ein bisschen altertümlich vielleicht sagen. Und in ihrer Reaktion, da spricht auch eine hohe Bereitschaft zum Risiko raus. Denn wenn man diesen Weg geht, ich bin deine Magd, interessant so, diese Geschichte nehme ich jetzt an, dann muss man eigentlich damit rechnen, dass danach nicht das passiert, was wie wir heute Maria erleben und wie Maria heute rezipiert wird, sondern man muss eigentlich denken, so eine junge Frau muss denken, oh Gott, die nächsten paar Wochen, das wird eine harte Nummer. Ne? Erstmal muss ich dem Josef was erzählen. Und die zweite Geschichte ist dann, ich bin dann offensichtlich, möglicherweise unverheiratet, außerehelich schwanger und was soll denn dann alles werden und wer versorgt mich dann? Und da muss man sagen halt, also sie hat diese Gedanken beiseite gedrängt und ist diesen Weg gegangen. Und das nennt man dann wohl einfach neudeutsch Glaube. Und dann schon Lukas lässt dann aussprechen, was die Folge dieses Glaubens eigentlich ist, und zwar durch die Verwandte Elisabeth, die sie ins Vertrauen zieht. Also nachdem der Engel dann von dannen gezogen ist, muss Maria mit irgendjemandem darüber sprechen und geht zu der hier in dem Text auch genannten Verwandten Elisabeth und redet mit ihr. Und die Elisabeth hat dann eine interessante Einsicht. Die sagt nämlich, und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Also gepriesen bist du unter den Frauen. Sie sagt da was ganz Hohes irgendwie und so ist es ja heute tatsächlich. Also es hat sich heute tatsächlich erfüllt, dass Maria wahrscheinlich eine der geachtesten, eine der beliebtesten Personen ist, der Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben. Und Gott handelt so, wie er handelt genauso in allem, was Maria dann angenommen hat in ihrem Leben, wie es durch den Engel ausgesagt worden ist. Und Maria ist auch heute eben, wie von Elisabeth vorausgesagt, gepriesen unter den Frauen, eine echte Lichtgestalt. Hier ist das ist der Begriff wirklich mal im wortwörtlichen Sinne zu verwenden, eine echte Lichtgestalt der Christenheit. Und jetzt frage ich mich, warum eigentlich so ganz genau, aber was kann uns eigentlich heute dazu bewegen, auf diese Maria verehrend zu blicken, also sie als Vorbild hoch zu achten? Und schön ausgedrückt finde ich das eigentlich in folgenden Worten, die ich gefunden habe. Die Christen werden Gott auch dadurch preisen, indem sie sich der Menschen freuen, an denen er gezeigt hat, wie groß und wie gut er ist. Wer hat das gesagt? Da kommt jetzt noch was. Natürlich Josef Ratzinger, Gott und die Welt. Finde ich aber schön ausgedrückt. Also Josef Ratzinger, unser heutiger Papst, sagt viele Dinge über Maria und hat auch großes Verständnis für Leute, die sich Maria zuwenden, aber hier drückt er das eigentlich im Kern aus, was ich unterstreichen kann. Man kann nämlich unterstreichen, dass wir Gott auch dadurch preisen können, dass wir sehen, wie er sich Menschen offenbart hat und wie er mit Menschen umgegangen ist. Und das ist hier, da ist Maria ein sehr, sehr leuchtendes Beispiel dafür, dass er sich einer Person sehr, sehr unmittelbar, sehr drastisch durch einen Engel, durch äußere Zeichen offenbart hat und dass er Wort gehalten hat und dass er Maria genau das gegeben hat, was er ihr versprochen hat, dass er gut mit ihr umgegangen ist. Aber es kommt der große Knackpunkt. Das ist eigentlich der große Knackpunkt, warum die Predigt eigentlich heute Born to be a Servant heißt. Denn das heißt ja, als Diener geboren sein. Als Diener geboren sein, ne? Also, ich würde jetzt mal sagen, so dienen ist irgendwie nicht so ein Lebensziel, was von vielen Menschen heute als Motiv ihres Lebens angegeben wird. Also man möchte mehr so Mann sein und nicht Milbe. Man möchte selbstständig und nicht armer Lokführer bei der Deutschen Bahn AG sein. Und erst recht möchte man nicht ein Befehlsempfänger sein, jemand, der von anderen bevormundet wird, der von dem man gesagt bekommt, was man in seinem Leben machen muss, ein Leibeigener, ein moderner Leibeigener. Und jetzt kommt aber eine böse Einsicht, das ist so diese böse Einsicht dieser Predigt, die ich heute an euch weitergeben möchte und die ein bisschen erklärlich macht, dass Maria die richtige Entscheidung getroffen hat, sich Gott als Dienerin zur Verfügung zu stellen, wie sie es mit diesen Worten gemacht hat. Denn die böse Botschaft ist, ich diene immer jemandem. Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Dass man eigentlich immer irgendjemandem dient mit den Sachen, die man macht, in allem? Es gibt einen sehr guten Song von Bob Dylan. Bob Dylan hat sich ja mal so Ende der 70er Jahre dem christlichen Glauben zugewandt. Dann hat er als erste Platte danach, hat ja zig andere gute Alben vorher veröffentlicht, und als erste Platte danach hat er das Album Slow Train Coming gemacht, und da ist ein Stück drauf, Gotta Serve Somebody heißt das. Und also diese Platte ist sehr empfehlenswert, da spielt auch übrigens noch Mark Knopfler auf der Gitarre mit, für die Musikfreaks unter euch halt, also nicht nur wegen Dylan oder so, wer seine Intonation nicht mag. Und dann ist bloß noch die Frage, wenn Dylan sagt, und wenn ich diese These mal hier aufstelle, du dienst immer irgendjemandem, wem denn? Ja? Du könntest es so ausdrücken, wie Dylan das so macht, der singt dann so, maybe the devil, maybe the Lord, but you gotta serve somebody. Singt er so in seinen Dylan-Genödeln, also er sagt, da, also entweder dienst du dem Teufel oder vielleicht dienst du auch dem Herrn, aber irgendjemandem wirst du dienen. Und so recht er jetzt hat, also etwas heruntergeschraubt, diese Botschaft, geht es im Kern darum, ob ich den richtigen Weg gehe, der richtigen Sache diene, den richtigen Dienstherrn habe, wenn ich schon irgendjemandem diene. Und Maria erlebt hier in der Stelle, dass Gott hält, was er verspricht. Gott erweist sich Maria gegenüber als glaubwürdig. Und deswegen lohnt es sich also, Gott zu glauben, wie Maria es getan hat. Und wie geht das eigentlich? Wie kann man eigentlich in so einer Situation wie Maria, wie kann man da Glauben leben? Und wie kann ich das heute in meinem Leben, also jetzt komme ich mal so auf unsere moderne Zeit wieder zurück, wie kann ich das heute in meinem Leben, wie kannst du das in deinem Leben eigentlich umsetzen? Und dazu heißt die nächste These, Glauben heißt Vertrauen. Und Vertrauen heißt unweigerlich, man muss ja irgendjemandem vertrauen, man muss ja auch einer an mich gerichteten Botschaft vertrauen, das heißt erstmal zuhören, wie es hier bei Maria auch war. Da kommt der Engel und erzählt ihr etwas und Maria hört sich das an, diese unglaublichen Worte, die damals für sie wirklich eine Revolution im Kopf gewesen sein müssen. Und ich höre zuerst und Vertrauen bedeutet dann zuerst hören, dann handeln anschließend. Und zwar auch dann handeln. Ich glaube, vertraut auch dann, führt auch dann in die Handlung hinein, aus dem Hören heraus, wenn der Weg unangenehm ist, wie er sich hier bei Maria eigentlich abzeichnet. Eigentlich ist das eine Botschaft, wo ich, wenn ich mich da in diese Situation reinversetze, nicht so als Maria so wohlfühlen würde. Du wirst schwanger werden, du wirst da von Höchsten überschattet werden und so weiter. Und dann stehst du mit deinem Kind da und dann, wie geht's dann weiter? Und ja gut, es wird ein König sein, aber ich bin eine arme Frau aus Galiläa, aus Nazareth, aus einem Kaff irgendwo im Nordosten von Palästina. Was wird aus mir? Wer sorgt für mich? Und Maria hat in dieser Situation geglaubt, obwohl der Weg nicht angenehm ausgeschaut hat. Heute sieht er angenehm aus. Wir wissen ja, was danach gekommen ist. Ne? Danach wird dann gelobt, gepriesen und gebenedeite Frau und so weiter. Aber in der Situation, wo sie sich befand, wusste sie nicht, was anschließend passiert. Es sah erstmal schlecht aus. Und Glaube heißt dann eben Vertrauen auch dann, wenn der Weg unangenehm ist. Den Glauben anzunehmen, daran festzuhalten und auch nach dem, was ich dann gehört habe und was ich verstanden habe, zu handeln. Und dann ragt aus dieser ganzen Ankündigungsgeschichte in Lukas 1, die wir vorhin gelesen haben, ragt ein Satz wie ein Monolith heraus, den der Engel Gabriel ausspricht. Er sagt nämlich, das findet sich bei Lukas 1 im Vers 37, der Engel Gabriel sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist für mich der wichtigste Satz und das ist eigentlich auch das, was ich euch heute mitgeben möchte. Das hat Maria geglaubt, ohne Federlesen, ohne Erbsenzielen, in einem Glaubensschritt, der total einfach ist eigentlich. So einfach, wie man es irgendwie denken kann, ja, ich bin die Magd des Herrn und ich mache das jetzt einfach mal. Und doch so schwer, denn Glauben heißt dann ja da eben nach dem Hören kommt das Vertrauen und dann kommt das praktische Umsetzen. Und das heißt nicht mehr und nicht weniger, als alle Bedenken, die man berechtigterweise eigentlich normalerweise haben müsste in der Situation, beiseite zu schieben, um mich voll und ganz Gott anzuvertrauen. Das ist die Leistung von Maria. Maria war nicht... war keine reiche Frau, Maria hat nicht 50 tolle Taten verbracht, Maria hat nicht weiß der Geier was angestellt, sondern Maria hat nur das umgesetzt, was der Engel ihr im Namen Gottes gesagt hat, wie Gott zu ihr gesprochen hat. Und dann, und nur dann, wenn das bei uns so läuft, wenn wir uns in dieser Art und Weise, wie Maria das vorgelebt hat, Gott anvertrauen, dann werden wir persönlich, und zwar immer wieder erleben, dass bei Gott, wie es hier versprochen ist, kein Ding unmöglich ist, wirklich gar kein Ding. Auch keine Schwangerschaft ohne Sex oder kein Auferstehen nach dem Tode. Wenn man sich Maria anguckt, also Maria hat diese Geschichte jetzt bei uns auf der Erde buchstäblich begonnen. In Maria hat die Geschichte begonnen. Und daran sollten wir in der Weihnachtszeit denken, dass der Glaube an Gott und das Abgeben dieser Herrschaft, das Unterstellen unter dieses Dienstverhältnis in meinem Leben, das ist, woran wir uns an Maria ein Vorbild nehmen können und ein ganz, ganz großes Vorbild. Das wünsche ich uns einfach, dass uns das die nächsten Tage begleitet und dass jetzt von der Präambel der Weihnachtsgeschichte in die Hauptweihnachtsgeschichte reinkommen, soweit bei meiner Predigt. Ich glaube, die Band kommt nochmal. Ne? Und ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr die richtigen guten Gedanken über Weihnachten habt und dass ihr euch nicht nur erholt, sondern dass ihr Gott über Weihnachten begegnet. Schöne Zeit.